Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Vielen Dank für die Kohlen, die mir heute aufs Haupt gehäuft worden sind. Dass ich keine Kindergeschichte erzähle, dass ich mich weigere. Ich habe heute eine Entscheidung für mich getroffen, wieder mal eine Entscheidung. Ich hatte vor, ja, auch mal Kindergeschichten vor der Predigt gehabt. Du hast mich heute konkret angesprochen und ich nehme das mir zu Herzen. Ich freue mich, dass Kinder so auch mitmachen und dass sie auch ein Teil der Gemeinde sind. Vielleicht hat man ein bisschen Bedenken davor, dass man nicht das richtige Thema findet, aber aufgrund dessen, was ich heute erlebt habe, am nächsten Mal werde ich eine Kindergeschichte erzählen. Als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, habe ich gesehen am Anfang der Woche, dass ich in Bamberg bin. Und ich war mir sicher, dass ich in Bamberg bin. Und ich weiß nicht, ob es euch auch mal so ergangen ist. Ich bin auf dem Weg hierher und denke mir, bist du auf dem Weg in die richtige Gemeinde? Habe ich wirklich Zweifel bekommen. Was macht die Gemeinde jetzt, wenn ich irgendwo anders wäre und ich bin jetzt plötzlich hier? Am Anfang, das Anfangsgebet, war unter anderem auch eine Passage, wenn wir zweifeln und unsicher sind. In der dritten Strophe, die wir heute gesungen haben, heißt es, gib uns Abrahams gewisse, feste Glaubenszuversicht, die durch alle Hindernisse allen Zweifel siegend bricht. Also ich habe den Eindruck, der Zweifel, der verfolgt mich heute. Darf ein Christ zweifeln? Gibt nur Ja oder Nein. Wenn ja, wann und warum? Vielleicht ist es wichtig, dass wir das Wort Zweifel mal definieren, was wir darunter verstehen. Zweifel ist ein Zustand der Unentschiedenheit, zu keinem sicheren Urteil oder zu einer Entscheidung zu kommen. Und wir erleben in unserer heutigen Welt, dass die Welt zweifelt. Die Welt ist voller Zweifel, aber auch in der Gemeinde Gottes gibt es Zweifel. Schon am Anfang der Bibel, in 1. Mose Kapitel 3 stellt die Schlange Eva die Frage, sollte Gott gesagt haben? Es erzeugt einen gewissen Zweifel in einen. Und nicht nur im Paradies, sondern wenn wir die Geschichte der Gemeinde Gottes ansehen, kommen wir zu dem Punkt, dass es auch in der Gemeinde Gottes Zweifel gibt. Ich möchte mit euch zwei Bibeltexte lesen, in denen dieser Zweifel auch vorkommt. Und zwar im Judasbrief. Judasbrief, das ist fast am Ende der Bibel. Und da heißt es in Judas die Verse 22 und 23. Also nur zwei Verse. Judasbrief, die Verse 22 und 23. Judas schreibt hier, und erbarmt euch derer, die da zweifeln. Reißt sie aus dem Feuer und rettet sie. Den anderen erbarmt euch mit Furcht und hasset den Rock, der vom Fleisch befleckt ist. In einer anderen Übersetzung heißt es, in einer modernen Übersetzung, seid auch selber barmherzig mit denen, die ins Zweifel gekommen sind. Andere könnt ihr vielleicht gerade noch aus den Flammen des Gerichtes herausreißen. Mit wieder anderen solltet ihr zwar Erbarmen haben, müsst euch aber sehr vorsehen, dass ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werdet. Um diese zwei Verse richtig einzuordnen, müssen wir den Kontext beachten, in dem Judas das hier geschrieben hat. Judas ist ein Bruder von Jesu. Und er hat eine Not entdeckt, weil er erlebt, dass in einer christlichen Gemeinde sich Dinge eingeschlichen haben, die eigentlich nicht da hineingehören. Er schildert von Scheinchristenheit, er spricht von zweifelhafter Moral, von Rebellion gegen Gottes Wille und offenen Abfall vom Glauben. Im Vers 4 heißt es, Judas, Vers 4, denn es sind etliche Menschen eben eingeschlichen, die schon längst geschrieben sein sollte das Urteil. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Lüste und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Hier wird also von Irrlehrern gesprochen, die die Gemeinde unterwandern, die Eingang gefunden haben in die Gemeinde. Und man spürt, wenn man den ganzen Judasbrief liest, dieser Drang der Seelsorge, die Judas für seine Gemeinde hat. Er möchte die Gemeinde beschützen und bewahren vor diesen Irrlehrern und möchte, und das ist das Ziel des Briefes, möchte seinen Geschwistern Mut und Hoffnung geben, dass sie mit der Hilfe Christi diese Versuchung oder diese Zustände, die in der Gemeinde sein können oder in der Gemeinde schon sind, entgegenzutreten. Judas schreibt hier über Gottlose. Und vielleicht ist es wichtig, dass wir mal definieren, was ist denn gottlos? Hier ist von Menschen die Rede, die einen frommen Schein haben, die falsche Lehren bringen und einen unchristlichen Lebenswandel führen. Und das Gefährliche bei der Sache ist, dass Jesus schon vorausgesagt hat, es werden gräuliche Wölfe unter euch kommen, die in Schafskleidern kommen und die nicht auf den ersten Augenblick erkennbar sind. Obwohl dieser fromme Anstrich ist, sind sie doch von Gott entfernt. Sie haben keine persönliche Beziehung zu Jesus. Und Jesus hat es auch gesagt, es wird nicht jeder in den Himmel kommen, der Herr, Herr sagt, oder der im Namen Jesu was getan hat, sondern nur diejenigen, die seinen Willen erkannt haben und mit seiner Hilfe ihn auch getan haben. Zusammenfassend kann man also sagen, nicht nur die nicht an Gott glauben, sind gottlos, sondern auch die Frommen dem Schein nach. Und es gibt ein Wort, Scheinchristen oder Scheinheilige, die ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus leben. Judas weist darauf auch hin, dass sie äußerlich fromm sind, aber letztendlich den Willen Jesu nicht kennen. Er bezieht sich nicht nur auf diesen Lebensstil, die diese Menschen damals hatten, sondern es ist auch möglich, dass sie selber gestrickte Lehren, Gedanken, die nicht biblisch sind, für ihr Eigen benutzen und Menschen, Glieder der Gemeinde auch ins Zweifeln bringen durch solche Lehren, die nicht biblisch sind. Im Griechischen heißt es, verkehrende Gnade. Das heißt also im Prinzip eine Umdeutung ins Gegenteil. Und wir kennen das alle, wenn man ein Gespräch mit jemandem hat und er ist einem nicht wohlgesonnen oder er hört das, was er hören will, dann dreht er einen das Wort im Munde um und letztendlich kommt was ganz anderes raus als das, was ich gesagt habe. Aus dem Zusammenhang geht also hervor, dass es sich um diese Gottlosen, die im Text hier aufgeführt sind, nicht bewusst, ich kenne Jesus, nicht handelt, sondern vielmehr Menschen, die ihr Leben nicht so leben, wie es Jesus gerne möchte. Und fatal ist, wenn solches in der Gemeinde Fuß fasst, dass auch Menschen oder Geschwister ins Zweifeln kommen. Stehe ich überhaupt noch richtig auf den Standpunkt, den ich habe? Sehe ich das überhaupt noch richtig? Hat der andere vielleicht recht? In den Versen 5 bis 16, wir werden das der Zeit halber nicht lesen, sei Gott auf, und ich empfehle euch wirklich, diesen Brief zu lesen, es ist ganz kurz, es sind nicht viele Verse, sei Gott auf, wie in der Vergangenheit er mit diesen Gottlosen umgegangen ist, mit Irrlehrern und Scheinchristen. Und zusammenfassend kann man sagen, sie sind gottlos, moralisch verdorben, verleugnen Christus, hadern mit ihrem Schicksal, streben nach Selbsterfüllung, beflecken das Fleisch, sind rebellisch, verachten die Engel, sind Träumer, unwissend, verdorben, unzufrieden, reden überheblich, sind Schmeichler, Spötter, reden stolze Worte, verursachen Trennung, sind weltlich gesinnt und nicht vom Heiligen Geist geführt. Und die Frage, die sich stellt heute, welche Möglichkeit haben denn Nachfolger Christi, sich dagegen zu wehren? Welche Möglichkeit hast du, solchen Dingen entgegenzutreten? Judas gibt eine Antwort. In den Versen 17 bis 21 macht er ganz deutlich, was die Kennzeichen eines wahren Christen sind und wie anhand dieser Kennzeichen auch erleben, welche Einstellung wir haben sollten. Zusammenfassend kann man sagen, Verse 17 bis 21, sie hören auf die Worte Jesu und der Apostel, achten auf das prophetische Wort, halten daran fest, sind treu auch im Spott, haben eine geistliche Gesinnung, erbauen sich im Glauben, beten im Heiligen Geist, bleiben in der Liebe Gottes und warten auf die Wiederkunft Christi. In den Versen 20 und 21 sagt Judas zu dem einen, was Gläubige tun sollten, und zwar im Hinblick auf sich selber und zum anderen in Hinsicht auf die Verirrten. Vers 20. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet dem Heiligen Geist. Diese Erbauung ist eine, möchte man so sagen, eine große Verteidigungsanlage gegen die Angriffe von mutwilligen Zweiflern, die in die Gemeinde hineinkommen, um Unruhe zu stiften. Und die Lieben, die Jesus hier anspricht, sollen also in der Wahrheit und im Glauben festgewurzelt sein. Und sie sollten die Wahrheit selber kennen und sollten diese Wahrheit auch den anderen Geschwistern weitergeben oder mit ihnen diesen Weg gehen. Dann heißt es noch, bete dem Heiligen Geist. Und das ist die Möglichkeit, eine betende Gemeinde prüft alles und trifft Entscheidungen nach dem Willen Gottes. Und dieses Beten ist etwas Grundsätzliches. Ich weiß nicht, ob ihr Gebetsgemeinschaften unter der Woche hier in der Gemeinde habt oder welche Möglichkeiten euch gegeben sind, als Gemeinde vor Gott zu treten außerhalb des Sabbats. Und dieses Gebet im Geist sollte im aufrichtigen Herzen geschehen. Es kommt nicht immer auf die schönen Worte darauf an oder ob der Satz mit Punkt und Komma ausgefüllt ist. Es kommt auch nicht auf die Form darauf an, sondern es geht darum, was habe ich im Herzen, mit welcher Motivation trete ich vor Gottes Thron. Vers 21. Und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Bewahrt und erhaltet euch selber in der Liebe Gottes. Die Erwartung der Wiederkunft Christi ist was Großes, was uns einen kann, was auch Zweifel verdrängen kann. Wenn ich jetzt sage, Christus hätte schon vor 150, 60 Jahren kommen können und ist heute immer noch nicht da. Welchen Zweifel bewegt dich dann in deinem Herzen? Wie begegnest du diesem Zweifel? Soweit der Kontext, in dem Judas diese zwei Verse und für mich der Höhepunkt kommt. Und ich lese die zwei Verse nochmal, 22 und 23. Und erbarmt euch derer, die da zweifeln. Reißt sie aus dem Feuer, rettet sie. Den anderen erbarmt euch mit Furcht und hasse den Rock, der vom Fleisch befleckt ist. Drei Punkte. Judas fordert uns auf, sich der Zweifler zu erbarmen. Der zweite, sie aus dem Feuer zu reißen. Und der dritte, sich wieder andere erbarmen, die ein beflecktes Kleid haben, was auch immer das bedeutet. Drei Punkte. Der erste, sich der Zweifler erbarmen. Und wenn ihr in euer persönliches Leben zurückgeht oder denkt, wie oft ist euch Zweifel gekommen? Bin ich in der richtigen Gemeinde? Gibt es wirklich einen Gott, dem ich vertrauen kann? Ist Jesus mein Herr und mein Heiland? Und so wie wir ohne die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes leben, nicht leben können, so sollten wir auch den anderen, der anderen Bruder oder Schwester nicht herabschauen und sie verdammen, wenn sie mal eine Frage stellen, die uns nicht in den Kram passt. Wir sollten uns ihrer also erbarmen. Hier heißt es, erbarmt euch derer, die da zweifeln. Es geht unter anderem auch um Geschwister, die durch falsche Lehren und Irrlehren verunsichert worden sind, die in einen Gewissenskonflikt gekommen sind und sagen, bin ich überhaupt noch richtig hier? Es handelt sich also um Gläubige, die zwischen Wahrheit und Irrtum im Moment nicht unterscheiden können. Und darum sind sie schwankend geworden. Ja, die entscheidende Frage ist doch als Gemeinde, wie können wir solchen Mitgläubigen helfen? Wir sollten sie nicht beschimpfen. Wir sollten sie nicht verachten. Wir sollten barmherzig mit ihnen umgehen, genauso wie Jesus mit dir und mir es tut. Ganz sicher nicht, wenn wir ihnen, ich mag es mal platt sagen, wenn wir ihnen Bibeltexte um die Ohren hauen, mit denen sie im Moment nichts anfangen können. Da gibt es zum Beispiel einen Text in Jakobus 1, der heißt, ich lese mal aus einer modernen Übersetzung, wenn du betest, dann mach das voll Vertrauen auf Gott und zweifle nicht daran, dass er dich auch hört. Wer Zweifel hat, der ist wie eine Welle im Meer. Die werden vom Wind immer hin und her getrieben. Einen solchen Menschen brauchst du gar nicht, der braucht gar nicht erst erwarten, dass Gott ihm etwas gibt. Auf einen, der immer zweifelt, kann er sich nicht verlassen. Er ist gespalten und unbeständig in allem, was er unternimmt. Wenn ich so einen Text einem Zweifelnden oder einem Bruder oder einer Schwester vorlese, der im Moment nicht weiß, welche Entscheidung er treffen wird, dann wird er sagen, ich möchte nichts mehr von dir hören. Diese Verse in dem Jakobusbrief sind uns nicht unbedingt gegeben, um den anderen den Zweifel noch zu verstärken, sondern er zeigt uns einfach auf die Funktionsweise dieses Zweifels. Ein zweifelnder Gläubige ist kein Ungläubiger. Er ist versichert, unversichert. Und dieser Glaubensboden, auf dem er sich im Moment befindet, beginnt zu schwanken und zu wanken. Einen zweifelnden Mitgläubigen zu begegnen, wir helfen ihnen, wenn wir in Offenheit und Ehrlichkeit miteinander umgehen. Wenn Gedanken offen angesprochen werden können. Und wir erleben es auch in der Sabbatschule, wenn es mal einen Gedanken gibt, der nicht so konform ist, wo wir innerlich merken, es regt sich was bei uns. Wie gehen wir damit um? Ist das das Forum, in dem wir diese Dinge klären können? Ich denke, es ist schade, wenn wir so wenig Zeit uns nehmen, Gedanken, die andere bewegen, schnell einfach abzuhandeln, sondern wir sollten uns Zeit nehmen, auch diese Gedanken miteinander zu teilen. Und außerdem fällt es sicherlich nicht leicht, sich zu outen. Wenn es ein Bruder dir gegenüber sagt, das mit der Dreieinigkeit, das bringe ich immer noch nicht auf die Reihe. Hilf mir doch dabei. Offen und ehrlich mit Dingen umzugehen, die uns herausfordern. Zweifel führt in der Regel zur Isolation. Und das ist wichtig zu wissen. Wenn wir uns nicht ernst nehmen und wenn wir keine Fragen gestatten, dann macht das Gemeindeleben einen Knick, ich möchte es mal so sagen. Wichtig ist, dass wir einen Rahmen schaffen, in dem wir Fragen stellen können und Gedanken äußern können, uns damit beschäftigen, den Bruder oder der Schwester ernst nehmen in seinem Anliegen. Und Gläubige befinden sich oft in einer verzweifelnden Lage. Und sie wissen nicht, was sie noch vertrauen können. Es ist schon eine lange Zeit her, da hatte eine Schwester ihren Austritt erklärt aus der Gemeinde und sie hat einen Brief geschrieben. Und ein Satz in diesem Brief, der geht mir heute noch nach. Und sie schreibt unter anderem, es ist mir leider nicht möglich, den gewünschten Lebensstil umzusetzen. Es tut mir sehr leid. Wie können wir diesen Menschen, Schwestern und Brüdern helfen, damit sie nicht diese Entscheidung treffen und die Gemeinde verlassen? Wir können ihnen helfen, wenn wir uns gründlich mit ihren Fragen und Nöten auseinandersetzen und anhand der Bibel und der Geist der Weissagung und des Heiligen Geistes uns beschäftigen, wie wir diese Frage lösen können. Aber es gibt nicht immer eine Patentantwort und man muss auch mal etwas stehen lassen, muss erkennen, ich stoße hier auch an meine Grenzen und kann auch nicht weiter. Wir können helfen, wenn wir miteinander dieses Problem vor Gott bringen und sagen, Herr, wir haben hier eine Not. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dieses Problem zu lösen. Ist auch schon eine Zeit her, dann hat in der Nacht das Telefon geklingelt. War tief in der Nacht, war nach Mitternacht. Und ein Bruder ist am Telefon, der in meiner Gemeinde war. Er hat geheiratet, ist in eine andere Stadt gezogen. Und er sagt, ich bringe mich jetzt um. Was machst du dann? Bist 300 Kilometer von ihm weg? Was machst du dann? Er hat Zweifel an seinem Glauben, er hat Zweifel an seiner Ehe. Er zweifelt, er ist verzweifelt und sagt, ich bringe mich jetzt um. Dann stehst du da und sagst, Herr, was soll ich tun? Und dann habe ich gesagt, komm, lass uns miteinander beten. Und was macht er? Er legt auf. Und dann stehst du da und sagst, Herr, ich kann nichts tun. Jahre später, er hat einen Selbstmordversuch gewagt, aber Gott hat ihn bewahrt, sind wir wieder ins Gespräch gekommen und er sagt, wo dich damals angerufen hatte und du sagst, komm, lass uns beten, ist bei mir die Sicherung durchgeknallt. Weil jeder, den ich spreche und mein Problem erzähle, sagt, du musst beten. Und ich kann es einfach im Moment nicht. Und dann kommst du noch daher und sagst, Es gibt Situationen, wo wir einfach nicht weiter wissen und wir brauchen wirklich die Führung des Heiligen Geistes, dass wir wissen, was wir in diesem Moment tun. Verzweiflung. Wie können wir Menschen helfen? In allen Bemühen, unseren Mitmenschen eine Stütze zu sein, müssen wir anerkennen, dass wir begrenzt sind. Wir haben eine Begrenztheit. Wir können nur, wenn wir diesen Dienst ernst nehmen, nur durch die Führung des Geistes Gottes die richtigen Worte zur richtigen Zeit finden. Wer anderen dienen möchte, Irrende und Schwache zu erreichen, er geht auch hier darauf ein, muss sich erst selber stärken. Gott muss ihn stärken, damit er diesen Dienst auch tun kann. Und als der auferstandene Christus Thomas begegnet und Thomas seine Zweifel hier ihm gegenüber äußert, verurteilt er Jesus ihn nicht. Er ermutigt ihn, in die Nachfolge zu treten und er ist liebevoll mit ihm. In Jesaja 42,3 heißt es, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Der zweite Punkt, andere aus dem Feuer reißen. Was meint Judas damit? Andere aus den Feuer reißen, um sie zu retten. Ich möchte mal so sagen, hingefallene Gläubige, die auf der Talsohle ihres Lebens liegen, verlieren nicht das ewige Leben. Aber sie riskieren es, auf dieser Talsohle zu bleiben, am Ende der Gnadenzeit. Aber wir haben noch Gnadenzeit heute und wir leben in dieser Gnade und dieser Barmherzigkeit. Und Gott möchte von uns, dass wir diejenigen, die am Boden liegen, dass wir ihnen helfen, dass wir sie, ihnen aufhelfen, sie aus dem Feuer herausreißen, damit sie gerettet werden. Es ist nicht einfach, diesen Dienst zu tun. Aber Jesus möchte, dass wir diesen Dienst für unseren Brüder und Schwester, der neben dir sitzt, auch tun. Sie aus dem Feuer zu reißen, etwas, was bereits gefährdet ist oder schon fast verloren ist, zu einem guten Ausgang zu bringen. Reißt sie aus dem Feuer und rettet sie. Spüren wir die Dringlichkeit, die Judas uns hier aufs Herz legt? Können wir dieses Anliegen, von dem wir wissen, dass jemand diese Zweifel zum Aufgeben fast zwingt, können wir dann das einfach laufen lassen und zur Tagesordnung übergehen, wenn wir das wissen? Um diesen Geschwistern zu dienen und zu helfen, müssen wir, wie gesagt, wirklich diese Beziehung zu Jesus haben. Und der Heilige Geist muss an uns wirken, damit wir den richtigen Zeitpunkt und die richtigen Worte finden. In Sacharja Kapitel 3 gibt es ein schönes Beispiel, was es bedeutet, jemanden aus dem Feuer zu reißen. Sacharja Kapitel 3 ab Vers 1. Hier geht es um eine Vision, die Sacharja hatte über den hohen Priester Josua. Und im Vers 1 heißt es, und er ließ mich sehen, den hohen Priester Josua, wie er von dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erweht hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheit, aus dem Feuer gerettet ist, das aus dem Feuer gerettet ist? Josua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Da hob er an und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut ihn reine Kleider von ihm, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, siehe her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und er sagte, setzt ihn einen reinen Kopfbund aufs Haupt und setzt ihn einen Kopfbund auf das Haupt und er zog ihn seine Kleider an und der Engel des Herrn stand bei ihm. Wir sind doch alle Priester. Alle Gemeindepriesterschaft, wie es zum Ausdruck kommt. Und wir alle haben diese beschmutzten Kleider an. Und wir alle sind aus diesem Feuer herausgezogen worden und sind vor Jesus gestellt worden und er hat uns seine Gerechtigkeit gegeben. Durch dieses weiße Kleid der Gerechtigkeit, wie es in der Offenbarung auch deutlich gemacht wird. Wir alle sind gemeint. Und der dritte Punkt, und zum Schluss, uns andere erbarmen, die ein beflecktes Kleid tragen. Und dieses befleckte Kleid ist ein Symbol der Sünde, die uns verunreinigt hat. Und Judas geht da ganz deutlich darauf ein, auf die Gemeinde, an die er diesen Brief schreibt, dass es Gläubige unter ihnen gegeben hat, die den Irrlehren und der Zweifeln sich hingegeben hat und die einen Lebensstil führen, der mit Gottes Wort nicht vereinbart ist. Und diese, sagte er, sie brauchen dieses reine Kleid. In diesen Versen 22 und 23 gebraucht, das Erbarmen heißt im Griechischen Eleo, was auch mit Mitleid übersetzt werden kann oder Mitleid haben. Und es wird auch im Neuen Testament oft für die Gnade Gottes gebraucht. Und jetzt kommt ein Punkt, den Judas ganz deutlich macht. Er unterscheidet, was besonders wichtig ist. Der in Sünde gefallene Mitgläubige, sollten sich die Leser des Briefes erbarmen, also mit Liebe das Gewand, das befleckte Gewand meiden. Auf der einen Seite Mitleid, aber auf der anderen Seite auch Distanz. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Nicht den Sünder ablehnen, sondern die Sünde. Gott tut alles, um die Gemeinschaft mit uns Kindern wiederherzustellen. Und dieser hingefallene Gläubige, er ist nicht abgeschrieben. Gott hat keinen Haken an dich gemacht. Er wünscht sich, dass du neue Kleider bekommst. Und eine solche Einstellung sollten wir zu unserem Nächsten auch innerhalb der Gemeinde haben. Zwei Beispiele. Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen. Oder Petrus in der Geschichte, wenn du dich einmal bekehrst. In beiden Gesprächen wird deutlich, dass nichts unter den Teppich gekehrt wird. Dass das beim Namen genannt wird, aber in Liebe und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger. Es geht in diesen Beispielen um Vergebung und um Wiederherstellung. Wiederherstellung der Gotteskindschaft. Seelsorge, die das nicht tut, ist keine Sorge an den Seelen der Menschen. Es ist wichtig, dass wir unsere Schwachheit erkennen, dass wir nicht allwissend sind und nicht für jede Situation des Lebens gewappnet sind, sondern dass wir abhängig vom Geist Gottes sind, um das Richtige zur richtigen Zeit, die richtigen Worte zu tun. Und vor allen Dingen, wir sollten Langmut haben. Geduld und Langmut. Wenn ich das jetzt alles mal zusammenfassen darf. Judas hat also diesen Brief geschrieben, um zu zeigen, dass es in der Gemeinde Dinge gibt, die sich eingeschlichen haben. Irrlehre, falsche Lehren, die Zweifel hervorgerufen haben und das geistliche Wachstum der Gemeinde behindern können. Er zeigt deutlich auf, dass es große Bedeutung hat, auch für uns heute in der sogenannten Endzeit, wie wir miteinander umgehen sollten. Judas kommt zu diesem Punkt und sagt, dass wir jeder persönlich eine Entscheidung treffen sollen. Jeder persönlich, aber auch als Gemeinde, wie wir mit Zweifelnden umzugehen haben. Wenn Gott uns nicht aufgibt und uns nachgeht und uns wieder die Hand reicht zum Aufstehen, dann haben wir nicht das Recht, andere abzuschreiben, zu sagen, du bist eh verloren, was kümmert mich? Langmut den anderen gegenüber üben, und zwar Langmut, die Gott, den Zeitraum, den Gott einsetzt. Und in den Sprüchen 16,32 heißt es, besser ein Langmütiger als ein Held zu sein und besser wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Viele Menschen denken, dass ein Mensch, der viele Menschen zu Christus führt, der viele Menschen in die Gemeinde hineinführt, ein großer Held ist. Die Sprüche sagen uns, dass es eine viel größere Tat ist, seinen eigenen Geist zu beherrschen und Demut den anderen gegenüber zu zeigen. Was nützt uns, wenn Menschen für Christus gewonnen werden und die Gemeinde nicht bereit ist, diese gewonnenen Menschen aufzunehmen, sie zu erhalten und zu bewahren? Es nützt nichts, wenn ich als Licht in der Welt leuchte und Salz in der Welt bin, wenn Jesus mich am Ende meines Lebens fragt, was hast du mit meinen Schafen und Lämmern getan, die ich dir anvertraut habe? Judas setzt diesen Schwerpunkt auf Mission. Und zwar auf Mission nach innen. Der Tenor liegt auf Bewahren und Erhalten. Ohne diesen Punkt kann die Gemeinde nicht existieren. Und sie verliert ihre Existenzbereitschaft oder ihre Existenzberechtigung. Sowohl Mission nach außen und nach innen gehören zusammen. Sie sind untrennbar miteinander verknüpft. Auch wie Gerechtigkeit aus Glauben, den Jesus jeden für uns anbietet, diese Gerechtigkeit und die Heiligung zusammengehören. Ich kann sie nicht trennen. Gerechtigkeit durch Christus und Heiligung mit Christus. Und Judas beendet seinen Brief mit einer Ermutigung. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euer allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die da zweifeln, reißt sie aus dem Feuer und rettet sie. Der anderen erbarmt euch mit Furcht und hasse den Rock, der vom Fleisch befleckt ist. Dem aber, der euch behüten kann vor dem Strauch und stellt vor, das Angesicht seiner Herrlichkeit unsträflich mit Freuden. Denn einem Gott und zum Heiland durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht von aller Zeit bis in alle Ewigkeit. Der uns behüten kann vor dem Straucheln, unser Heiland Jesus Christus, hat alles für dich und für mich getan, um uns aus diesem Feuer herauszuretten. Er weiß, wo du im Moment stehst. Er kennt deine Nöte und deine Ängste und vielleicht auch deine Zweifel, die du hast. Was hält dich davon ab, zu sagen, Herr, ich komme mit diesen Zweifeln nicht mehr zurecht. Hilf mir bitte. Offenbare du dich, was ich tun kann. Wir sollten diese Entscheidung heute treffen. Oder als Gemeinde sollten wir diese Entscheidung treffen, den Zweifelnden und den Irrenden nahe zu sein, sie an die Hand zu nehmen und liebevoll mit ihnen umzugehen. Erbarme dich deines Nächsten, der neben dir sitzt oder hinter dir steht. Was hält dich davon ab? Triff eine Entscheidung für den Heiland und seine Gemeinde. Und wir werden Wunder erleben. Und es gibt Dinge, die sich lösen werden. Es gibt aber auch Fragen, die wir nicht beantworten können, bis wir unseren Heiland wirklich sehen. Aber diese Geduld und diese Vollmacht, die Gott einem gibt, Menschen zu bewahren und sie in der Gemeinde zu halten und sie hineinzulieben, diese Entscheidung sollten wir heute treffen. Triff diese Entscheidung, und ich sage es jedes Mal, bevor du durch diese Tür gehst. Und du wirst Wunder erleben, auch als Gemeinde. Ich möchte euch einladen, noch zum Schluss zu einem Gebet aufzustehen. Lieber himmlischer Vater, du weißt jetzt, wo wir stehen. Du kennst unser Herz, unsere Gedanken. Wir wollen dich bitten, dass du diese Gedanken sammelst unter deiner Führung. Wir wollen dich bitten, dass du uns vergibst, wenn wir Schwester und Brüder nicht diese Aufmerksamkeit, die du gerne für uns hast, weitergeben. Danke, lieber Heiland, dass wir in dieser Zeit der Gnade leben und dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen dürfen und dass du, lieber Heiland, mitten unter uns bist und uns zeigst, wo es Not ist. Lass uns offen sein füreinander, in einem geschützten Rahmen uns bewegen, wo wir uns einander unsere Verfehlungen vielleicht bekennen, unsere Du kennst uns, Herr, du weißt, wo es an uns liegt, dass wir als Gemeinde oder als Einzelne nicht immer deinen Willen erkennen und tun. Danke, lieber Heiland, dass du gütig bist, dass du unsere Gebete erhörst nach deinem Willen und dass wir hoffen dürfen und erwarten dürfen und die Sicherheit haben, dass du Wunder tust. So legen wir das in deine Hände. Segne diese Gemeinde hier, lass sie wachsen und zum Licht werden für Menschen, die Hilfe brauchen, die Zweifel haben. Und du, lieber Heiland, du wirst sie retten und uns dazu auch noch gebrauchen, dass wir miteinander diesen Weg bis zum Ende gehen. So legen wir das in deine Hand und bitten um deinen Segen und danken ihn dafür im Namen Jesu. Amen.